Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Papst Franziskus fordert mehr Einsatz für das Klima und würdigt bei einem Treffen im Vatikan die Arbeit der päpstlichen Stiftung Centesimus Annus im Sinn der kirchlichen Soziallehre. Außerdem Kardinal Zuppi ist auf Friedensmission in der Ukraine unterwegs und am kommenden Samstag findet in Rom ein großes Welttreffen der Geschwisterlichkeit statt. Das und mehr bei uns in der Sendung heute. Schön, dass Sie dabei sind. Am Mikrofon begrüßt Sie herzlich Christine Seuss. Er ist der erste Papst, der eine eigene Enzyklika zum Thema Umwelt, Schöpfung und Ökologie geschrieben hat. An diesem Montag hat Franziskus einmal mehr im Sinn von Laudato Si zu einem verstärkten Einsatz für das Klima aufgerufen.
Die Wissenschaftler zeigen klar, wie die Entscheidungen und Handlungen dieses Jahrzehnts Auswirkungen für Tausende von Jahren haben werden. Das sagte der Papst bei einer Audienz im Vatikan zum Weltumwelttag. Wir wissen jetzt mehr über die Auswirkung unseres Handelns auf unser gemeinsames Haus und auf die, die darin wohnen bzw. noch wohnen werden. Das schärft unseren Sinn für die Verantwortung, die wir vor Gott, dem Schöpfer, vor unseren Nächsten und vor den kommenden Generationen tragen. Franziskus zitierte einen Satz aus seiner Enzyklika Laudato Si, die er 2015 mit Blick auf den damals anstehenden Klimagipfel von Paris verfasst hatte. Während die Menschheit des postindustriellen Zeitalters vielleicht als eine der verantwortungslosesten der Geschichte in der Erinnerung bleiben wird, ist zu hoffen, dass die Menschheit vom Anfang des 21. Jahrhunderts in die Erinnerung eingehen kann, weil sie großherzig ihre schwerwiegende Verantwortung auf sich genommen hat. Unter den Folgen des Klimawandels litten vor allem die Ärmsten und Verletzlichsten, die am wenigsten zu ihm beigetragen haben, zürnte Franziskus. Das bedeutet für die entwickelten Staaten eine große Verantwortung. Es ist in erster Linie eine Frage der Gerechtigkeit und dann auch der Solidarität. Der Klimawandel drängt uns auch dazu, unser Handeln auf eine verantwortliche Zusammenarbeit aller zu gründen. Unsere Welt kann es sich nicht mehr leisten, in Blöcke von Ländern zu zerfallen, die jeweils ihre eigenen Interessen vorantreiben. Die Wunden, die der Klimawandel der Menschheit schlägt, sind mit denen eines Weltkriegs vergleichbar. Der eigentliche Feind ist dabei das unverantwortliche Verhalten, das Auswirkungen auf die ganze Menschheit von heute und von morgen hat. Zum Schutz der Schöpfung müssten wirkliche Schritte nach vorn gegangen werden, forderte der Papst und brachte in seiner Ansprache auch ein bisschen Eigenlob unter. Im Vatikan ist Plastik verboten. Man hat mir gesagt, zu 93% gelinge es mittlerweile, ohne Plastik auszukommen. Stefan Kempis, Radio Vatikan.
Und Franziskus hat an diesem Montagvormittag auch die Mitglieder der Stiftung Centesimus Annus zum 30. Jahrestag ihrer Gründung empfangen. Er dankte ihnen für ihr Engagement bei der Verbreitung der Soziallehre der Kirche und forderte sie auf, zu einem Denken und Handeln beizutragen, das das Wachstum einer Gemeinschaft begünstigt, in der wir gemeinsam den Weg des Friedens gehen. Wir haben mit Thomas Rusche gesprochen, er ist Vizepräsident der Stiftung.
Der Papst betonte das Nein zu einer Wirtschaft, die tötet und nur Abfall produziere. Während der Audienz für die Mitglieder der Stiftung Centesimus Annus am Montagmorgen im Vatikan erinnerte Franziskus an das Evangelium und die Warnung Jesu, nicht zwei Herren zu dienen und vor den zerstörerischen Auswirkungen des Reiches, des Geldes zu warnen. Zwangsvertreibung, Migration, Menschenhandel, Drogen, Krieg, Gewalt. Dann stellte er die Herausforderung, eine Welt zu schaffen, in der jeder seinen Platz finden könne. Die Stiftung Centesimus Annus Pro Pontifice, die in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen mit einer internationalen Konferenz im Vatikan feiert, startet an diesem 5. Juni unter dem Titel »Erinnerung, um die Zukunft zu bauen«. Denken und Handeln im Sinne der Gemeinschaft. Der Vizepräsident der Stiftung, Thomas Rusche, erläutert uns, was ihn besonders an der Papstrede beeindruckt hat.
Wir alle gehören zusammen. Und in der Wettbewerbsgesellschaft, wo der eine immer besser, schneller sein will als der andere, vergessen wir oftmals, dass wir alle zusammengehören. Nur wenn wir verstehen, dass wir, die wir alle zusammengehören, eine Gemeinschaft bilden, können wir gut miteinander in die Zukunft gehen. Dieser Grundgedanke der christlichen Sozialethik, das Wohl aller, das Gemeinwohl, zu mehren, steht im Mittelpunkt aller Gedanken, die uns Papst Franziskus heute mitgegeben hat. Wir stehen weltgeschichtlich in einer unglaublich dramatischen Situation. Das wurde in der Rede von Parolin deutlich. Kardinal Parolin hat uns vor Papst Franziskus empfangen. Die Situation ist nicht nur dramatisch aufgrund des russischen Angriffskriegs. Sie ist, und darauf hat auch Papst Franziskus mit Laudato Si verwiesen, durch die klimatische Katastrophensituation, durch die weltweiten sozialen Verwerfungen, die Armut, die wir durch Migration auch hautnah vor unserer Haustür erleben, in einem solch grundsätzlichen Maße herausfordernd, dass wir uns besinnen müssen. Wir gehören alle zusammen.
Für Radio Vatikan, Mario Galgano.
Und nun ein Nachrichtenüberblick. Vatikan, Ukraine. Papst Franziskus hat den italienischen Kardinal Matteo Zuppi für 2 Tage auf Friedensmission nach Kiew entsandt. An diesem Montag und Dienstag soll der Vorsitzende der italienischen Bischofskonferenz dort im Gespräch mit ukrainischen Autoritäten mögliche Wege zu einem gerechten Frieden sondieren, hieß es in einer Vatikanmitteilung vom Montag. Darüber hinaus soll der Gesandte des Papstes in der Ukraine Gesten der Menschlichkeit unterstützen, die zum Abbau der Spannungen beitragen. Der Heilige Stuhl hat seit Kriegsbeginn im Februar 2022 immer wieder auf eine Friedenslösung gedrängt und sich als Vermittler angeboten. Papst Franziskus hatte Ende April vor Medienschaffenden auf der Rückreise von Budapest erklärt, der Heilige Stuhl wolle eine Friedensinitiative im Krieg Russlands gegen die Ukraine starten. Ende Mai gab der Vatikan bekannt, dass der Papst den der Basisgemeinschaft von Sant'Egidio nahestehenden Kardinal Zuppi mit der Mission betraut. Das russische Außenministerium begrüßt den geplanten Vermittlungsversuch des Heiligen Stuhls. Vatikan. Auch in diesem Jahr wird Papst Franziskus der feierlichen Messe mit Segnung der Pallien für die neu ernannten Erzbischöfe am Hochfest Peter und Paul vorstehen. Wie das liturgische Amt des Papstes an diesem Montag bekannt gab, findet die Messe am 29. Juni 2023 um 9.30 Uhr im Petersdom statt. Weitere liturgische Termine des Papstes sind demnach für Juni nicht vorgesehen. Deutschland. In Nürnberg beginnt an diesem Mittwoch der 38. Evangelische Kirchentag. Zu dem bis Sonntag dauernden Christentreffen unter dem Motto »Jetzt ist die Zeit« erwarten die Veranstalter an die 100.000 Teilnehmer. Geplant sind rund 2.000 Einzelveranstaltungen in Nürnberg und dem benachbarten Fürth. Ihr Kommen angekündigt haben auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzler Olaf Scholz sowie viele weitere Bundesminister und Landespolitiker. Unter den Gästen aus der Ökumene sind der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing, und der Generalsekretär des Weltkirchenrats, Jerry Pillay. Indien. Im indischen Bundesstaat Manipur ist es zu neuer Gewalt gegen Christen gekommen. Auslöser war laut dem asiatischen Pressedienst UCA News vom Montag die Einsetzung einer Kommission durch die indische Regierung zur Untersuchung der Gewalt zwischen Hindus und Christen, bei der seit Anfang Mai 98 Menschen ums Leben gekommen und über 45.000 Menschen vertrieben wurden. Am Wochenende seien in der Ortschaft Sugnu die Sankt-Josef-Kirche samt mehrerer kirchlicher Gebäude angezündet, sowie ein Kloster der franziskanischen Klarissen von den Randalierern besetzt worden, sagte ein namentlich nicht genannter hochrangiger Geistlicher des Erzbistums Imphal zu UCA News. In den Tagen zuvor seien bereits hunderte Häuser von Christen niedergebrannt und tausende Menschen vertrieben worden. Themenwechsel. Rund 30 Nobelpreisträger aus aller Welt, darunter die in Deutschland lebende Jesidin Nadia Murad, werden nächsten Samstag mit Papst Franziskus auf dem Petersplatz ein Dokument zur Geschwisterlichkeit veröffentlichen. Kardinal Mauro Gambetti, Erzpriester des Petersdoms, wünscht sich im Lauf der Jahre 1 Milliarde Unterschriften unter diesen Text.
Bei dem Dokument geht es um ein gemeinsames Bekenntnis zu einer Welt, in der das Leitmotiv Frieden, Solidarität und Geschwisterlichkeit sein soll, erklärte Gambetta bei einer Pressekonferenz am Montag im Vatikan. Das ist ein langer Prozess nach dem Event vom 10. Juni, denn wir wollen mindestens 1 Milliarde Unterschriften. Das braucht Zeit. Es genügt auch nicht, ein Dokument zu unterschreiben, sondern man muss es in die Tat umsetzen und mit der Zeit kultivieren. Das ist der Beginn eines Weges, den wir über die Jahre entwickeln möchten. Das Treffen, das rund um die Begegnung auf dem Petersplatz am Samstag stattfindet, hat einen innovativen Zuschnitt, wie bei der Vorstellung des Programms deutlich wurde. Am Vormittag tauschen sich die Nobelpreisgeehrten aus. Auf dem Petersplatz wird es mehrere runde Tische geben, darunter einen mit Menschen, die in Armut leben. Eingeladen zum Welttreffen der Geschwisterlichkeit unter dem Titel #NotAlone sind alle. Eintrittskarten braucht es nicht. Künstler wie die Sänger Andrea Bocelli und Albano und der Balletttänzer Roberto Bolle sowie Straßenkünstler wollen das Programm animieren, das die Vatikanmedien und das italienische Staatsfernsehen RAI live übertragen werden. Weitere 8 Plätze in aller Welt sind ebenfalls in den Event eingebunden. In Kongo-Brazzaville, in Bangui, der Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik, in Äthiopien, in Buenos Aires, der Hauptstadt Argentiniens, im japanischen Nagasaki, im italienischen Trapani und schließlich in Jerusalem, wie Vatikan-Vizesprecher Christiane Murray mitteilte. Papst Franziskus wird am späten Nachmittag das Wort an die Anwesenden richten. Gegen Ende der Veranstaltung ist eine kollektive Umarmung von Jugendlichen mit dem Papst auf dem Petersplatz geplant.
Die Jungen, die vengono da tutti i paesi del mondo.
Dazu kommen Jugendliche aus allen Teilen der Welt und bilden eine Menschenkette, um die Umarmung der Kolonnaden des Bernini zu replizieren, erklärte Kardinal Gambetta. So sind ja die Kolonnaden angelegt, um die Welt aufzunehmen und um sich an die Welt zu wenden. Die Jugendlichen werden mit dem Papst diese große Umarmung nachformen, um zu sagen, das, die Geschwisterlichkeit, das ist der Wunsch der jungen Menschen. Eine Reihe von kirchlichen und anderen Organisationen wird beim Welttreffen der Geschwisterlichkeit vertreten sein, darunter Familien und Verbände, bis hin zu obdachlosen Migranten und Opfern von Gewalt und Menschenhandel. Unter den Nobelpreisträgern, die ihr Kommen zugesagt haben, sind neben Nadia Murad, deren Buch über ihr Schicksal als Jesidin im sogenannten Islamischen Staat Papst Franziskus zu seiner Irakreise bewogen hat, unter anderem Lech Walesa aus Polen, die iranische Frauenrechtlerin Shirin Ebadi, der Gründer der Mikrokreditbank Grameen, Muhammad Yunus aus Bangladesch, der kongolesische Frauenarzt Denis Mukwege, die philippinische Reporterin und Vorkämpferin für Pressefreiheit Maria Angelita Ressa, der jemenitische Journalist Tawakkal Karman, Leader des arabischen Frühlings in seinem Land, und Juan Manuel Santos, der Ex-Präsident Kolumbiens. Auch 15 Organisationen, die den Friedensnobelpreis erhalten haben, sind bei Not Alone vertreten. Die Veranstaltung wird sich am Samstag bis etwa 21 Uhr hinziehen, war bei der Pressekonferenz zu erfahren. Eine Reihe von Dikasterien der römischen Kurie ist in die Vorbereitung mit eingebunden. Das gesamte Programm ist auf der Webseite der Vatikanstiftung Fratelli Tutti abrufbar. Gudrun Seiler, Radio Vatikan.
Und zum Schluss unserer Sendung gibt es noch unseren Buchtipp. Heute Der schwarze Schuhmacher von Josef Spillmann.
Seine Werke wurden in mehreren Sprachen übersetzt und doch kennen ihn heute nur die wenigsten. Selbst in seiner Heimat in der Schweiz wissen heute viele nicht mehr, wer Pater Josef Spillmann war. Er wuchs in Zug auf und besuchte dort das Gymnasium. Nach dem Tode seines Vaters führte er 15-jährig dessen Gewerbe als Gerbermeister weiter. Später trat er dem Jesuitenorden bei. Sein berühmtestes Werk war Der schwarze Schuhmacher von 1903. Spillmanns letztes Meisterwerk wurde jetzt zum ersten Mal ins Italienische übersetzt, dank Francesco Cirea. Der Historiker ist Professor an der Europäischen Universität Rom und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Studienplatz für Alpengeschichte an der Akademie für Architektur in Mendrisio an der Universität der Italienischen Schweiz. Im Gespräch mit uns erläutert Cirea, wer Spillmann war.
Ricevette una formazione umanistica sia in Svizzera ma anche in Austria e in Germania.
Spillmann erhielt eine humanistische Ausbildung in der Schweiz, aber auch in Österreich und Deutschland. Berühmt war er nicht nur für seine kirchengeschichtlichen Werke, sondern auch für volkstümliche Erzählungen in Bildbänden und sogar für historische Romane. Er lebte zunächst in Belgien, England und Holland und starb 1903 in Luxemburg. Er war ein Schweizer also, der aus einer alten Zuger Patrizierfamilie stammte, aber zugleich europäisch geprägt war, weil er viel gereist ist und unter anderem auch durch seine Erfahrungen als Mitglied des Jesuitenordens. Dies widerspiegelt sich auch in einigen seiner Jugendgeschichten, die im Osten spielen. Im Werk Der schwarze Schuhmacher geht es um Themen wie Gerechtigkeit und direkte Demokratie. In einer kleinen Ortschaft wie Zug mit einer dekadenten Atmosphäre beginnt die Geschichte kurz vor dem politischen Kampf, der tatsächlich zwischen der Partei von Josef Anton Schuhmacher und derjenigen des Barons Fidel Zurlauben ausgetragen wurde. Inmitten von hinterhältigen Manipulationen, Familienfehden, Ungleichheiten und Neid ist der Kanton Zug im 18. Jahrhundert eine kleine Welt, die von einem tiefgreifenden sozialen Konflikt erschüttert wird, welcher zu einer tiefgreifenden Spaltung der Bevölkerung und zum Sturz des Patriziats führt. Die Aristokraten werden von dem Demagogen Schuhmacher entmachtet, der wegen seines dunklen, moralischen und radikalen Wesens den Spitznamen »Der Schwarze« erhält. In einem Strudel von Irrungen und Wirrungen, vereitelten Liebesaffären, Machtspielen und Verbannung wird das Schicksal für alle unerbittlich. Der katholische Hintergrund ist in dem Werk zu spüren, so Cirea.
Zug formalmente, costituzionalmente è una democrazia, c'è la Landsgemeinde.
Der Kanton Zug war formal und verfassungsmäßig eine Demokratie. Es gibt die Landsgemeinde, die kantonale Versammlung der männlichen Bürger, weil wir natürlich in jenem Jahrhundert noch weit von der vollen Gleichberechtigung der Geschlechter entfernt sind. Aber es gibt eine Demokratie. Und in Wirklichkeit wird die Landsgemeinde von dieser aristokratischen Klasse dominiert, die Geld, Pensionen aus Frankreich bekommt und der schwarze Schuhmacher prangert dieses Geld an, die die Einstellung ändern, die die Sitten und Gebräuche der wahren und reinen Schweizer verändern. Er erinnert an den heiligen Nikolaus von Flüe als ein Beispiel für moralische Bescheidenheit. So werden diese, sagen wir, Sitten und Gebräuche des französischen Hofes vom schwarzen Schuhmacher gerade als Beispiel für Dekadenz stigmatisiert.
Er
bekämpft sie, obwohl dies in Wirklichkeit zu einer eigenen Diktatur führt und dann zu einer Krise der Staatsfinanzen führen wird. Sagen wir also so, Populismus und Demagogie sind der Schlüssel, um das Werk zu verstehen.
Sono poi la chiave di della vicenda, di come poi appunto si sviluppa.
Die italienische Neuausgabe ist im Verlag Mimesis erschienen. Die deutschsprachigen Ausgaben sind noch in Antiquitätenbuchhandlungen zu finden. Für Radio Vatikan, Mario Galgano.
Und damit sind wir am Ende unserer Sendung angekommen. Schön, dass Sie dabei waren. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute herzlich Christine Seuss. Sie hören Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.